Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Der rote Hengst, ein Fall für Stamm und Winkler. Alles, was du tun musst, ist an das Unmögliche zu glauben. Constanze von Stamm. Wo ist das Bild? Ich war so damit beschäftigt gewesen, mich, meine mangelnde Weitsicht und den ganzen verdammten Tag innerlich zu verfluchen, dass ich nicht bemerkt hatte, dass jemand hinter mir stand. Langsam drehte ich mich um. Der Mann war sicherlich an die 1,90 Meter groß, breit gebaut und trug die Uniform eines Museumswärters. Eine äußerst schlecht sitzende Uniform. Aber auch ohne diesen subtilen Hinweis wäre ich auf die Idee gekommen, dass der Mann nicht einer der üblichen Aufseher war. Die Waffe in seiner Hand verriet ihn. Eine Waffe, die er ruhig auf mich gerichtet hielt. Verdammt. Ich sah ihn fragend an und zeigte dann mit hoffentlich unschuldiger Miene auf das Gemälde an der Wand vor mir. Es hatte mich einiges an Schweiß gekostet, es unbemerkt zurück an seinen Platz zu bringen. Aber er schüttelte nur den Kopf. Wo ist das echte Bild? Nun gut, ich sollte mir etwas einfallen lassen. Ich hatte doch Training bekommen. Mein Hirn sollte doch in der Lage sein, mich aus der Situation herauszubekommen. Mir einen geschickten Schachzug liefern. Eine Lösung, einen Ausweg, einen Bluff. Aber nada. Mein Kopf war leer. Verdammt. Resigniert seufzte ich, dann ließ ich ein leises Stöhnen folgen. Schwankte etwas, verdrehte, hoffentlich eindrucksvoll, die Augen und ließ mich zu Boden sinken. Meine erste Ohnmacht. Für eine Anfängerin gar nicht so schlecht. Madame, meine Schauspiellehrerin, hätte sicherlich auf mehr Schwung beim Hinabsinken bestanden. Ohne das Risiko, auch wirklich zu fallen, ist ein gespielter Fall nur ein schlechter Gag. Aber Madame und ihre mit spitzer Zunge vorgetragenen Weisheiten war nicht hier. Und der Riese vor mir hoffentlich nicht unbedingt ein kritischer Theaterenthusiast. Vorsichtig blinzelte ich unter den Augenlidern hervor. Der Mann schien erschrocken, vielleicht sogar besorgt, und blickte sich hilflos um. Er hatte mir die Ohnmacht also wirklich abgekauft? Ich konnte es kaum glauben. Nur noch der letzte hinterwäldlerische Chauvinist würde auf eine Ohnmacht hereinfallen, oder? Aber gut. Einem geschenkten Gaul sollte man nicht ins Maul brüllen oder so ähnlich. Als er sich neben mich kniete, schlug ich zu. Und wie man richtig zuschlägt, habe ich in den letzten 3 Monaten sehr oft geübt. Anna, die ein kleines und gemütliches Yoga-Studio ihr eigen nannte und ihre normalen Schüler mit einem Lächeln und aufbauend sanft geflüsterten Weisheiten begrüßte, hatte nämlich keinerlei Problem damit, mich immer und immer wieder anzuschreien. Wie ein Koch einen schlampigen Küchenjungen. Vor allem, wenn ich nicht mit voller Kraft, ohne zu zögern und unter Einsatz all meiner, in ihren Augen ziemlich unterentwickelten Muskeln, auf ihre ledierte Übungspuppen einschlug. Frau von Stamm, meine neue Chefin, die dabei oft neben mir mit ihrem Gehstock auf ihre Puppe einprügelte, wurde übrigens auch angeschrien. Weswegen ich es Anna nicht ganz so übel nahm. So war sie halt, jedenfalls zu uns. Namaste. Zurück zum Riesen. Ohne zu zögern und mit voller Kraft stieß ich ihm also meinen Kopf gegen die Nase, rammte ihm den Ellbogen in den Unterleib und schlug meine Handkante gegen seinen Hals. Das kam unerwartet, tat hörbar weh und schenkte mir einige wertvolle Sekunden. So schnell wie möglich aufspringen und losrennen. Denn einen deutlich größeren Gegner wie ihn würde ich nur mit viel Glück ausschalten, aber mit Leichtigkeit abhängen können. Rennen lag mir schon immer. Ich rollte mich also zur Seite und sprang auf. Als ich meine Angst genau diesen Moment suchte, um hervorzukriechen. Mein Körper zitterte und ich hechelte wie ein Mops beim Anblick einer zusammengerollten Zeitung. Er starrte. Doch dann wurden meine Adrenorezeptoren mit einem 1901 von Takimine Tokichi erstmal isolierten Hormon aktiviert. Mein Gefäßtonus steigerte sich, mein Blutdruck und meine Herzfrequenz erhöhten sich und mein Glykogen- und Glukosestoffwechsel wurden angekurbelt. Oder kurz für alle, die nicht wie ich ein Dr. Renat vor ihrem Namen stehen haben, Adrenalin pumpte durch meinen Körper. Beutetiere können mit Hilfe dieses Zauberstoffes manchmal dann doch schneller rennen als ihre Jäger. Eine Millisekunde verwirrt bei dem Gedanken an einen über die offene Savanne vor einem Löwen flüchtenden Mops in Zebraoptik, bei Angst sucht sich mein Kopf immer schon auf merkwürdige Art und Weise Ablenkung, fing ich mich schnell wieder und rannte los. Der Kerl hinter mir rappelte sich ebenfalls auf. Jetzt klang er wie ein wütendes Flusspferd. Nicht gut. Denn hier sind einige Fakten über Flusspferde. Sie sind nicht mit den Pferden verwandt, sondern mit den Walen. Sie können bis zu 4 Tonnen schwer werden. Sie können mit einem Haps ein Krokodil zerbeißen. Flusspferde wurden schon im 6. Jahrhundert vor Christus in antiken Texten erwähnt und beschrieben. Aber erst 1758 erstellte Ordnungsfanatiker Karl von Linné, sozusagen die Marie Kondo des 18. Jahrhunderts, eine systematische Beschreibung. Und zu guter Letzt, Flusspferde waren tödlich, konnten trotz ihres Gewichts 30 Stundenkilometer schnell werden und trampelten ihre Opfer gerne zu Boden, bis sie flach wie eine Flunder waren. Ich verfluchte meinen Hang zu absurdem Faktenwissen und konzentrierte mich lieber darauf, aus dem Gebäude zu kommen. Ich hatte zwar das Fenster im Wickelraum neben den Toiletten, durch das ich eingestiegen war, nur angelehnt, aber eine Kletterpartie würde mich so sehr verlangsamen, dass das Flusspferd mich einholen würde. Vor die Wahl zwischen dem Flusspferd hinter mir und dem Auslösen des Alarms entschied ich mich für den Alarm und riss die Tür zum Innenhof auf. Im Hof standen mehrere Container, einer davon erfreulich nah an der Mauer. Ich sprang, erreichte die Mauerkrone mit meinen Händen, zog mich in bester Ninja-Manier hoch und ließ mich auf der anderen Seite in die Büsche fallen. Mach das mal nach, du Flusspferd. Ich rappelte mich auf, zupfte einige Blätter von meinen dunklen Leggings und trat auf den Weg, der durch den Park entlang der Museumsmauer führte. Im Gehen rollte ich den breiten Stoffgürtel so auf, dass er zu einem kurzen roten Rock wurde. Ich zog meinen schwarzen Pullover aus, unter dem ich ein auffälliges gelbes Shirt trug. Ich öffnete meinen Zopf und band meine Haare zu einem Dutt. Und ich widerstand heldenhaft dem Impuls, mich umzudrehen. Nach wenigen Metern hatte ich den Park verlassen und stand auf dem Vorplatz des Museums. Als ich eine Gruppe junger Büroangestellter sah, schloss ich mich ihnen an, erntete ein verwirrtes Lächeln, lächelte schüchtern zurück und betrat mit ihnen zusammen eines der Bürohäuser am Platz. In der Eingangshalle bog ich ab, trat ins Treppenhaus und verschwand. Frau von Stamm hatte mir einiges zu erklären. 3 Monate zuvor. Wer ist Co.? Wie bitte? An ihrer Tür steht von Stamm und Co. Beratung. Wer ist das Co.? Meine Gastgeberin sah mich mit einem nachdenklichen Blick an und lächelte dann. In dem Moment wusste ich, warum sie es bisher nicht öfters getan hatte. Also lächeln. Denn es war ein umwerfendes, ein zauberhaftes, ein nahezu magisches Lächeln. Eines, das einen dazu einlud, sich mit ihr, ohne zu zögern oder sich umzusehen, in das nächste Abenteuer zu stürzen. Sie war eine kleine Frau mit kurzen weißen Haaren, gekleidet in eine schmale dunkle Hose und einen strahlend blauen Rollkragenpullover, der ihre Augen leuchten ließ. Es gibt kein Co., meine Liebe. Nein? Nein. Und es hat auch nie ein Co. gegeben. Als ich angefangen habe, hat mir niemand, und ich meine wirklich niemand, zugetraut, alleine dieses Büro zu führen. Auf dem Schild an der Tür stand damals Konstanze von Stamm, Beratung. Ein Fehler, wie ich schnell bemerkte. Also habe ich die ersten beiden Buchstaben meines Namens genommen und daraus das Co. gemacht. Ab da lief es. Ich habe sogar kurz überlegt, einen älteren Schauspieler zu engagieren, der die Rolle des Beraters den Kundinnen gegenüber spielt und selbst in der Rolle einer Sekretärin aufzutreten. Aber das erschien mir dann doch zu sehr wie etwas, was sich ein Drehbuchautor in Hollywood ausdenken würde. Ich wendete die dicke und seltsam altmodisch anmutende Visitenkarte in meinen Händen, die ich aus dem Kasten an der Eingangstür genommen hatte. Hier steht, Sie haben die Agentur 1966 gegründet? Ja. Mit 26 Jahren? Ja, so steht es da. Dann wären Sie heute 86. Kopfrechnen gehörte zu meinen Stärken. Ich mochte Zahlen. Und ich hatte mittlerweile in fast allen deutschen Casinos Hausverbot. Dort mochte man zwar auch Zahlen, aber nicht die Leute, die sie sich merken konnten. Ich habe mich gut gehalten. Ich betrachtete Frau von Stamm nachdenklich. Nein. Also ja, Sie haben sich gut gehalten, aber nicht so gut. Naja, das stimmt. Ich habe mich etwas älter gemacht, als ich mein Geschäft angefangen habe. Ich fehl älter. 10 Jahre? Sie waren 16? Ja, aber das wusste niemand. Mit ein bisschen Übung, Schminke und der richtigen Kleidung. Das werden Sie auch noch lernen, keine Sorge. Wieder so eine Bemerkung, bei der ich mich fühlte, als würde mir jemand Brotkrumen auf den Weg werfen, um mich anzulocken. Nur war ich mir nicht sicher, ob mich das aus dem Wald hinaus oder direkt in die Arme einer lächelnden Hexe führen würde. Ich beschloss, mich nicht ablenken zu lassen. Es war auf jeden Fall das seltsamste Bewerbungsgespräch, das ich bisher hatte. Denn Frau von Stamm hatte mir noch keine einzige Frage gestellt, bis auf die, ob ich Kaffee oder Tee haben wollte. Aber gut, ich stellte gerne Fragen. Warum wollten Sie mit 16 Jahren Beraterin werden? Wen oder was beraten Sie denn eigentlich? Es gab da einen Fall. Die Polizei kam nicht weiter und es interessierte sie auch nicht sonderlich. Und Sie haben die Polizei beraten? Mit 16? Ja. Erzählen Sie mir davon? Frau von Stamm lächelte wieder und schüttelte dann bedauernd den Kopf. Ein anderes Mal, meine Liebe. Und Sie suchen jemand, der als Sekretärin für Sie arbeitet? Als Assistentin? Ich brauche keine Sekretärin. Ich brauche jemanden, der für mich da draußen die Laufarbeit macht. Recherche? Sozusagen.
In der Reihe Mordsmotive, ausgezeichnete Krimis, stellen wir Ihnen die Shortlist von 5 Stipendiatinnen der mörderischen Schwestern vor. Heute hören Sie nun Marie-Christine Fuchs, die einen Ausschnitt aus ihrem Krimi Der rote Hengst vorliest. Im anschließenden Interview erfahren wir etwas über die Nominierte und ihre Arbeit. Hallo Marie-Christine Fuchs.
Hallo Heike, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Du bist auf der Shortlist gewesen.
Ja, danke schön.
Und wie ist das eigentlich so? Shortlist-Stipendiatin der mörderischen Schwestern und du bist ja eigentlich schon eine erfolgreiche Autorin. Was hat dich also bewogen, jetzt bei so einem Stipendium mitzumachen, dich zu bewerben?
Der Grund war so ein bisschen der Text, mein Baby, so weil ich dem Starthilfe geben wollte. Der entspricht in einigen Dingen nicht so ganz den Kriterien, die der Buchmarkt im Moment haben möchte. Also zum einen, das wird ja auch, glaube ich, in dem Ausschnitt deutlich, den ich lese, ist es halt, es passieren auf den ersten 30 Seiten, gibt es keinen Mord. So. Und es gibt überhaupt keinen Mord in dem ganzen Buch, was natürlich für ein Krimi in Deutschland im Bücherregal eher ungewöhnlich ist. Also wir erwarten normalerweise, dass da mindestens ein Mord passiert und unter Krimi verstehen wir eine Mordermittlung. Das Ganze ist aber halt das, was man in Amerika eher Suspense oder Mystery nennt. Und da das manchmal ein bisschen schwierig unterzubringen ist, hatte ich gehofft, dass so ein Platz auf der Longlist, das war so meine größte Hoffnung, dem Ganzen vielleicht nochmal einen Schubs gibt und ich sagen kann, guckt mal, mein Baby hat schon einen Preis gewonnen oder ist auf der Longlist gelandet. Guckt es euch doch mal an, auch wenn ich deutlich sagen muss, dass es halt kein klassischer Krimi ist. Ja, genau. Und das war jetzt sehr toll, dass das passiert ist.
Ja, klingt doch irgendwie logisch, genau. Also wir haben ja gerade auch den Ausschnitt gehört. Bist du eigentlich im wahren Leben auch Kunstliebhaberin?
Ja, also ich versuche ja immer über Sachen zu schreiben, die ich halbwegs kenne, auch wenn das nicht bei allem immer möglich ist. Aber ich gehe unglaublich gerne in Museen und mein Mann ist ja Maler. Das heißt, der ist ja Teil von dieser ganzen Kunstwelt auch und dadurch kriege ich immer eine Menge mit. Und unser Städteurlaub bestand immer darin, dass wir uns ein Zimmer gesucht haben, möglichst dicht am Museum. Dann sind wir morgens immer mehr oder weniger mit den Wächtern rein und abends raus mit der letzten Schicht. Und ja, das ist schon ein großer Teil von meinem Leben. Und deswegen fand ich das halt auch so spannend, darüber zu schreiben.
Welches Museum hat dich dabei am meisten beeindruckt?
Oh, die Liste ist lang.
Erzähl 3.
Ich würde jetzt total gerne einige kleine Museen sagen, die einfach Förderung verdient haben und mehr Besucher. Aber wenn ich ehrlich bin, waren es die Uffizien in Florenz. Also ganz abgesehen davon, dass es Florenz ist, waren es halt die Uffizien. Und ich weiß noch, als ich und mein Mann da waren, waren wir mehrere Tage hintereinander, jeden Morgen vor der Tür. Man muss sich da immer relativ früh anstellen, um reinzukommen. Und die Museumswärter kannten uns dann halt schon, weil wir ja jeden Tag reingegangen sind. Und die waren, glaube ich, auch ein bisschen verwirrt, warum da so ein Pärchen die ganze Zeit irgendwie durch dieses Museum rennt und glücklich vor sich hin seufzt. Und am zweiten Tag haben sie uns dann auch gefragt, woher wir kommen und wie wir heißen. Und dann waren wir auf Du. Genau, das war toll. Also die Uffizien sind toll. Aber es gibt auch noch ganz, ganz viele tolle andere Museen. Ich glaube, egal wo man in Deutschland wohnt, in der Entfernung von 5 Kilometern um einen rum, ist irgendwo irgendein Museum. Es muss ja nicht immer ein Kunstmuseum sein, aber irgendwas gibt es überall. Und das macht Spaß.
Wir haben hier auf jeden Fall genügend Auswahl in Hamburg.
Genau.
Wenn du jetzt so ein Kunstmuseum zum Beispiel besuchst, ne, und du bist ja Krimi-Autorin, hat man da einen bestimmten Blick drauf, hey, hier könnte zum Beispiel ein Coup stattfinden oder das würde sich doch eignen als Fluchtweg? Also geht man da schon so durch?
Ja, mit der panischen Angst, dass man von irgendeinem der Wärter oder der Wärterinnen dann auch mal rausgezupft wird und fragend angeguckt wird, warum man denn nach Sicherheitskameras gesucht hat. Ich war vor ein paar Wochen alleine im Folkwang-Museum in Essen. Und alleine ist dann nochmal auffälliger, also nicht zu zweit oder mit jemand anderem. Und ich war halt relativ interessiert an den Rahmungen, so weil ich das brauchte, auch für den Krimi, den ich hier gerade vorgestellt habe, weil ich nochmal ein bisschen gucken wollte, was für Rahmen sind das eigentlich, wie dick sind die, was kann man damit so anstellen? stimmt das eigentlich, was immer in diesen ganzen Hollywood-Filmen damit gemacht wird? Wie hat Bansky in seinen Bilderrahmen einen ganzen Papierschredder verstecken können? Das heißt, ich stand halt auch immer seitlich und relativ dicht dran. Und ich glaube, mir ist eine Kamera gefolgt die ganze Zeit, als ich da war. Aber ich glaube, als Krimi-Autorin hat man das bei fast allen, wo man ist. Ich war letzte Woche auf dem Bunker hier in Hamburg, auf einem neuen grünen Bunker, und bin hochgegangen und ich habe erstmal berechnet, wie weit ist eigentlich die Kante entfernt und wie schnell müsste man sein, um da jemanden drüber zu schmeißen, bevor das irgendwie, also das ist dann manchmal schon, dass man über sowas nachdenkt. Ja, man darf es nicht immer laut allen erzählen, das erschreckt die Menschen immer so ein bisschen.
Das wollte ich gerade sagen, halt, aber wenn du mit einem Sicherheitsmenschen halt da drüber gehst und der dir dann die Sachen beantwortet.
Ja, das ist natürlich immer eine ganz gute, so eine Art Freifahrtkarte, ne? Zu sagen, oh, ich bin Krimi-Autorin, lassen Sie mich bitte durch. Manchmal funktioniert das auch ganz gut, so, aber manchmal macht es auch Sinn, einfach so ein bisschen von weiter weg zu gucken, damit man sieht, wie so Vorgänge ablaufen.
Ja, genau. Und außerdem halt, wer wirklich was machen will, der würde jetzt sagen, ich bin Krimi-Autorin.
Ja, das ist auch besonders gut. Es gibt einfach so Orte, wo man nicht anders kann, ne? Ich bin gerne in der Elbphilharmonie. Und wenn man da oben auf den hohen Emporen sitzt, das ist ja unglaublich hoch, dann habe ich jedes Mal, ich sehe jedes Mal jemanden runterfliegen, wenn ich da sitze. So gibt es in zu vielen klassischen Krimis, also die Leiche, die in den Orchestergraben fällt, aber es bietet sich halt einfach so an, ne? Weil der Raum so eine Kulisse dafür bietet.
Genau. Okay, dann kommen wir mal zurück zu deinen letzten Krimis, also zum Beispiel Mord kennt kein Alter. Und da sind ja auch schon ältere Figuren dabei. Wie entscheidest du dich eigentlich? Wer spielt jetzt bei mir die Hauptrolle?
Meistens kommen die Figuren so ein bisschen zu mir. Ich habe aber vor allen Dingen nach Mord ist kein Alter, wo ja die Protagonisten alle älter sind, was ja auch ein bisschen in Absprache mit dem Verlag, ob ich nicht Lust hätte, sowas zu machen, entstanden ist, nochmal gemerkt, dass ich mich freue, wenn das auch im Alter diverser ist in den Büchern. Und auch in meinem Leben, also so ein bisschen beides. Und ich bin in 2 Wochen mit 4 anderen Autorinnen im Kloster Nützschau. Wir machen da so eine kleine Schreibauszeit. Und ich finde es so toll, dass wir halt irgendwie einmal quer durch sind. Durchs Alter, durch die Erfahrungen, wie unterschiedlich wir sind. Und ich weiß, dass unsere Gespräche dadurch deutlich spannender werden, als wenn ich mit 4 Leuten da sitze, die alle genauso alt sind wie ich und das gleiche Leben haben und das gleiche Umfeld haben. Das finde ich langweilig. Und das Letzte, was man haben will in einem Buch, ist halt einen langweiligen Cast, eine langweilige Besetzung. Und dann guckt man halt, wie irgendwie so wieder Gegensätze entstehen, wie man halt irgendwie spannende Konstellationen hinbekommt. Und ich mag halt einfach ältere Figuren und Charaktere, weil die eine Menge erzählen können.
Ja, die haben bestimmt eine Menge gesehen, genau.
Ja.
Okay, auch hier bei Stamm und Winkler ist ja eine deutlich älter als die andere. Und welche Besonderheiten müssen deine Figuren denn eigentlich haben, um wirklich in einer Krimiserie zu funktionieren?
Genau, ich sage jedes Mal, dass ich es wichtig finde, dass es halt wichtig ist, dass Figuren Helden sind, die in Krimis auftauchen, zumindest in den Krimis, die ich schreibe. Es gibt auch Krimis, wo wir es mit gebrochenen Helden zu tun haben oder mit Anti-Helden oder ähnlichem. Aber da ich ja cozy schreibe und das ja so ein bisschen Abenteuer plus cozy ist, geht es halt schon darum, dass ich Helden habe. Das heißt, die müssen gar nicht in jeder Situation wie Superman daherkommen, aber sie müssen in der richtigen Situation die richtigen Entscheidungen treffen und die richtigen Fähigkeiten mitbringen, um halt den Fall zu lösen und hier in dem Fall im Beratungsbüro von Stamm halt für die Klientinnen, die da hinkommen, die Welt wieder ein bisschen besser zu machen. Und dann ist es halt schön, wenn die sich ergänzen in ihren Fähigkeiten, ne? Also Stamm und Winkler, meine beiden Hauptfiguren, sind ja vom Alter her sehr gegensätzlich und auch von den Fähigkeiten. Es ist nicht, ich weiß nicht, kennst du diese Comicserie Pinky and the Brain mit den beiden Mäusen, wo eine Maus sozusagen das Gehirn ist und das andere halt irgendwie die Beine? So ein bisschen. Und halt, Frau von Stamm hat halt nicht mehr die Beine, um alle Arbeit draußen zu machen und hat sich dann halt mit Johanna Winkler jemanden dazu geholt, die halt laufen kann und zuschlagen kann und auch wirklich nicht doof ist. Das merkt man dann ja zwischendurch auch.
Okay, und als ich jetzt halt dir zugehört hatte, die paar Minuten, irgendwie habe ich gedacht, aber wenn jetzt die Fantasie beim Schreiben so durchgeht, ne? Und irgendwie sagt dann der Verlag, nee, das ist jetzt aber doch ein bisschen zu splatterhaft, ne? Wie wischst du denn dann das ganze Blut wieder auf?
Ja, zum Glück passiert mir splatterhaft meistens nicht. Das, was ich halt eher zu hören bekomme, ist sowas wie, dass so ein Tacken realistischer sein muss manchmal. Das hat was mit diesen Heldengeschichten zu tun. Und ich stehe dann immer da und denk, stell mir die letzten 10 Netflix-Serien vor, die ich geguckt habe. Oder die letzten amerikanischen Bücher, die erfolgreich sind, die ich gerne gelesen habe. Und denk, das ist gar nicht unbedingt das, worauf es ankommt. In der Welt, in der das stattfindet, muss das halt irgendwie gut sein. Und daher darf das dann auch manchmal überzeichnet sein. Meine Überzeichnungen werden halt nie blutig, so, dafür schreibe ich halt cozy. Meine Überzeichnungen sind dann halt manchmal, es ist manchmal sehr harmonisch, es ist manchmal sehr heldenhaft, es ist manchmal sehr, sie kommen halt aus jeder Situation am Ende glücklich raus, so, die Helden kriegen 2, 3 blaue Flecken, aber nie irgendwie dicke Schnittwunden. Das ist so ein bisschen, also in der Art von Buch dann halt eher das, worauf es ankommt.
Ja, und das braucht man ja auch manchmal, ne?
Ja, genau. Das darum geht's. Das ist so ein bisschen, das ist manchmal das, was man braucht, ne? Dass man halt Luft holt und sich auch erinnert, dass es halt so gut sein kann. Also, dass, wenn unser Kopf sich das ausdenken kann, also solche Fiktionen, in denen die Gerechtigkeit siegt, in denen zwei Frauen wie Stamm und Winkler ein, in dem Fall ja ziemlich in der Vergangenheit liegendes Unrecht wieder gut machen können und in den nächsten Fällen auch jeweils dafür sorgen, dass Unrecht wieder zurecht wird, dann finde ich das sehr schön, weil mir das immer die Idee gibt, es könnte möglich sein und es gibt das ja auch in echt so. Leider nicht so oft, wie ich mir das wünschen würde, aber es gibt's.
Was kommt denn eigentlich bei dir als Autorin zuerst? Hast du erst die Szene vor Augen oder erst die Figuren?
Bei mir größtenteils die Figuren. Also ich schreibe sehr figurenbasiert. Ich bin auch ziemlich verliebt in meine Figuren. Häufiger Streit mit meiner Lektorin, man hat es ja gerade schon gehört. Ich mag die halt sehr gerne. Und oft ist es so, dass ich eine Figur habe, dass ich mir jemanden vorstelle und mir überlege, was denen passieren könnte. Und dann ist das so ein bisschen wie 2 Zettel, Gläser mit Zetteln drin. In dem einen Glas sind die Figuren, da ziehe ich mir welche raus. Und in dem anderen Glas sind so Szenen oder Ideen. Und dann gucke ich, was zusammenpassen könnte. Also ich hatte in einem Glas die Idee dieses der Rauchkunstgeschichte und dann sozusagen diese Idee, so ein bisschen Hochstaplergeschichte zu machen. Arsène Lupin trifft Enola Holmes, trifft halt sozusagen dieses ganze Abenteuer. Und in einem anderen Glas hatte ich halt Frau von Stamm schon relativ lange, die war als erstes da. Und dann hatte ich halt Joe, also Johanna, die halt irgendwie mit 30 da nochmal sozusagen dieses Uni-Ding von sich wirft und was anderes sucht. Und dann schmeiße ich das zusammen und gucke, ob es läuft. Das ist auch oft so ein Ausprobieren.
Und haben deine Figuren dann auch reale Vorbilder oder sind die komplett fiktiv?
Die sind größtenteils komplett fiktiv, also in dem Fall auf jeden Fall. Ich ziehe natürlich manchmal Charaktereigenschaften oder Spleens oder Ticks von Leuten ab, die ich kenne oder die ich im Fernsehen gesehen habe oder die ich beobachtet habe in der U-Bahn oder im Bus oder im Konzertsaal und denke mir, das kann ich gut benutzen, so, das gibt dem Ganzen nochmal so einen Drall. In Mord kennt kein Alter ist es ja nicht so. Da ist ja, sind die beiden Hauptfiguren Lotte und Hannes ja an den Großeltern meines Mannes angelegt am Anfang gewesen. So, da habe ich auch viel geklaut. Die haben aber irgendwann natürlich auch ihr eigenes Leben entwickelt. Also Figuren setzt man in die Welt und die werden halt einfach groß und auch bedingt unabhängig von mir irgendwann. So, ja. Bis man sie dann irgendwann, wenn eine Reihe lange fortgeschritten ist, auch mal gehen lassen muss, weil man das Gefühl hat, man kriegt die gar nicht mehr zu fassen, weil die jetzt schon so viel eigenes Leben haben, dass man wie über einen Fremden schreibt dann plötzlich.
Okay, wie müssen wir uns denn eigentlich deinen Schreiballtag vorstellen, wenn du halt, du bist ja auf mehreren Baustellen unterwegs.
Genau, strukturiert bis chaotisch. So, also ich bin ziemlich strukturiert, was meine Zeit angeht, weil ich halt durch Familie und Alltag sehr feste Zeitfenster habe, in denen ich überhaupt schreiben kann. Ich kann mir nicht erlauben, nachmittags um 17 Uhr eine Idee zu haben und zu sagen, so, alles andere bleibt liegen, ich setze mich jetzt mal für 3 Stunden an den Schreibtisch. Das geht ganz oft gar nicht. So, mein Mann ist ja auch selbstständig als Künstler, das heißt, wir müssen uns auch gut unsere Arbeitszeiten planen. Also wir haben wirklich so eine Art Stundenplan in vielen Dingen. Im Schreiben selber kann ich sehr chaotisch sein, weil ich halt leider nicht von A bis Z schreibe, sondern halt das Buch immer so einzelne Ankerpunkte schreibe und dann die Zwischenräume auffülle, was nicht energieeffizient ist, aber irgendwie meine Art zu schreiben.
Und hast du dabei irgendwelche Rituale, die du brauchst oder die dich schon lange begleiten?
Nee, gar keine. Ich habe 0 Rituale. Ich habe keine Lieblingstasse, ich habe keinen Lieblingsort. Ich schreibe ja auch an relativ vielen Orten. Also ich wechsle auch oft meinen Schreibort. Ich kann zu Hause schreiben, ich kann im Atelier schreiben, das mein Mann und ich zusammen haben. Ich bin hier im Hamburger Writers Room, habe da einen Arbeitsplatz. Ich bin oft in den öffentlichen Bücherhallen, wo dann das Leben um mich rum tobt. Das hilft mir auch manchmal. Ich kann in Café schreiben. Nee, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich an so Rituale binde, dann habe ich zu große Ausreden, um nicht zu schreiben, wenn das Ritual nicht funktioniert. Also wenn ich jedes Mal eine Kerze anzünde, mir einen tollen Tee koche, mich in Ruhe hinsetze, dann ist es die falsche Kerze, der falsche Tee, nicht die richtige Ruhe, nicht das richtige Licht. Und dann habe ich ganz viele Argumente, dass ich gerade nicht schreiben kann. Wenn ich das alles nicht habe und das Einzige, was ich machen muss, ist meinen Laptop aufzuklappen, dann kann ich das echt überall machen. So, ich habe auch schon auf dem Campingplatz inmitten von spielenden Kindern, ich habe so einen kleinen Reiselaptop, der ziemlich unkaputtbar ist, da habe ich auch schon geschrieben. So.
Ja, dann funktioniert es auf jeden Fall mit der Deadline.
Sonst schaffe ich das auch gar nicht, was ich mache.
Und braucht man eigentlich, wenn du jetzt halt, wie du sagst, schon lange schreibst und auch schon ganz viel, braucht man trotzdem noch Fortbildung?
Ja, also ich bin ein großer Fan von Fortbildung, ein riesengroßer Fan. Ich habe selber viele gemacht und ich habe so viel dabei gelernt. Ich habe mal eine Fortbildung zum Drehbuchschreiben gemacht. Das war noch am Anfang meiner Autorentätigkeit. Ich habe mich so geärgert, dass ich das nicht von Anfang an gemacht habe, weil mir das so viel erklärt hat über Aufbau, weil die ja viel strukturierter arbeiten, weil die ja so feste Vorgaben haben, wann Plotpoint ist, wann eine Spannungskurve passiert, wann irgendwas Katastrophales passiert. Und ich habe so viel gelernt und immer wenn ich was finde, was ich spannend finde, mache ich mit. Und ich gebe ja auch selber Seminare für Autorinnen. Und dann gibt es noch so Seminare, die ein bisschen anders klingen. Aber zum Beispiel mache ich im April einen zweitägigen Schauspielkurs. So. Weil zum Autorenleben gehört ja auch das Auftreten auf der Bühne. Und ich lese gerne so. Ich habe aber immer das Gefühl, so richtig erobern tue ich die Bühne nicht. Also ich kenne Autorinnen und Kolleginnen, die kommen auf die Bühne und sagen, tata, hier bin ich. Und ich komme manchmal auf die Bühne und sage, hi, hier bin ich. Ich würde euch gerne was vorlesen. Äußerst lieb, dass ihr mir zuhört. Ich hoffe, es wird euch nicht zu langweilig. Das ist manchmal das, was ich mache. Das ist nicht gut. Habe ich letztens gemerkt. Und dann habe ich halt geguckt, wo kann ich einfach mehr Bühnenpräsenz lernen? Wo sind die Profis, die mir das beibringen? Weil das ist ja eigentlich nicht das, was ich gelernt habe. Und jetzt mache ich, an der Volkshochschule gibt es halt ja immer so Schnupperkurse und alles. Und da gibt es einen zweitägigen Kurs von einer sehr tollen Schauspielerin, die zwei Tage lang Bühnenpräsenz, Auftritte gestalten. Holla, hier bin ich. Und wenn mir das Spaß macht, mache ich dann weiter. Dann gucke ich mal, wo ich das ausbauen kann. Aber das ist immer super. Großer Fan der Volkshochschule. Ich möchte mal kurz Werbung dafür machen.
Ja, und beim Schauspielern ist natürlich auch wichtig halt für dich als Autorin, wenn du liest, wenn deine Figuren dann eine bestimmte Stimme bekommen, ne?
Genau. Ich habe schon so Sprechtraining und sowas, das habe ich schon. Und das ist auch immer auch eine Schauspielerin gewesen, Eva Niethammer, auch nochmal tolle Frau. Und einfach die Hilfsmittel, die haben. Ne? Ich hatte eine Figur in einer Kurzgeschichte, die so ein bisschen posch war, so ein bisschen von oben herab. Und dann hat sie mal gesagt, stell dir vor, die hat eine Praline auf der Nasenspitze, die sie so balanciert. So. Und das ist jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese und ich spreche die Figur, habe ich halt gleich die Körperhaltung. Dann öffnet sich der Brustkorb, die Luft strömt anders und meine Stimme, jetzt bin ich erkältet, aber meine Stimme verändert sich halt. Oder halt, wenn ich einen Mann spreche, von wo sprechen eigentlich Männer? Also relativ weit unten im Körper. Das sind Sachen, die muss man mir beibringen. Das weiß kein Mensch, ohne dass man das beigebracht bekommt. Deswegen Fortbildung.
Ja. Setzt du dir eigentlich auch Ziele? Bis dann und dann möchte ich das und das erreicht haben? Also abgesehen mal von den Deadlines, die der Verlag dir vorgibt.
Ja, das sind so Ziele, wo ich jetzt gerade überlege, kann man die im Interview sagen oder nicht? Also ich weiß, dass ich als ich angefangen habe zu schreiben, war mein oberstes Ziel, ich möchte, dass eins meiner Bücher in diesen Bahnhofsbuchhandlungen liegt. Weil ich jahrelang relativ viel mit dem Zug oder mit dem Flugzeug gependelt bin. Und ich das geliebt habe, mir vor der Zugfahrt auf diesen Tischen einen Krimi auszusuchen. Und den habe ich dann die gesamte Zugfahrt durchgelesen. Ich bin Schnellleserin, also das passte halt auch immer ganz gut. Und das war für mich immer, das war toll. Das ist immer so eine riesengroße, da habe ich mich vorher drauf gefreut. Ich gehöre zu den Leuten, die gerne Zug fahren, weil sie da lesen können. Und dann war halt mein Ziel, ich möchte auf diesem Tisch liegen. Das habe ich geschafft, so. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Und irgendwann haben mir dann Freunde in Düsseldorf am Flughafen, in dem Flughafenladen Foto geschickt, dass mein Buch da lag, eins meiner Bücher. Und dann habe ich nochmal, ich war im Flughafen, irgendjemand liest vielleicht gerade mein Buch in einem Flugzeug. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und nachdem das passiert ist, habe ich mir natürlich auch so neue Ziele gesetzt, was ich mir so vorstelle, wo ich landen könnte. Ja. Habe ich bis jetzt noch nicht ganz geschafft, aber da will ich hin. Ist immer ganz gut, so ein Bild im Kopf zu haben, ne? Sich das vorzustellen.
Ja, hilft mir auch immer. Und hast du auch ein Vorbild? Ich möchte irgendwann mal das erreichen, was die jetzt schon hat oder so?
Ich glaube, nee, kein konkretes Vorbild. Also ich habe Vorbilder von Autorinnen, wo ich denke, dass ich das toll finde, was für eine Erzählkraft die haben und was für eine Fantasie. Das sind oft auch amerikanische Autorinnen, weil ich viel auf Englisch und Amerikanisch lese. Aber dass ich jetzt stehe und sage, ich möchte das erreichen, was jemand erreicht hat, ich glaube, da sind wir alle viel zu unterschiedlich voneinander. Also, nee.
Und wenn es jetzt für dich zum Beispiel keine Verpflichtungen gäbe, halt, was du vorhin schon erzählt hast, Familie und. Wo würdest du am liebsten leben oder arbeiten?
Das steht auch immer auf meinen Büchern, die ich als Marianne Fox schreibe, hinten drauf, in einem Garten am Meer. Das ist immer so das Zusammengefasste. Also halt, Corn ist ja eine Cornwell-Krimireihe und Cornwell ist halt sozusagen der Inbegriff von Garten am Meer. So. Aber das ist auch so ein Ort, wo ich mich hinträumen kann, wenn es hier in Hamburg Januar oder Februar ist und irgendwie, genau, grau draußen und man irgendwie versucht, morgens wach zu werden und ins Grau hinauszugehen. Dann denke ich mir, Garten am Meer mit Wind und Sonne, es riecht nach Salz und Blumen. Also das ist schon, ja, schon so ein Sehnsuchtsort. Und da zu schreiben, sich im Sommer einen Tisch im Garten rauszustellen, wo der Rechner draufsteht, ist schon schön. Das wäre toll.
Ja, was macht dir denn eigentlich an deinem Job am meisten Spaß?
Also, dass ich erzählen kann, das Erzählen. Also einfach sich hinzustellen und loszufantasieren und Geschichten zu erfinden und Szenen zu beschreiben. Also das ist das, was mir am allermeisten Spaß macht. Ich habe mal gesagt, dass das Lieblingsbuch, was ich schreiben würde, so was ich definitiv nicht unter irgendeinem Vertrag bekommen würde, wäre halt einfach ein Dorf zu erfinden, das Dorf zu beschreiben und jede einzelne Person in diesem Dorf, in seinem Haus oder seiner Wohnung zu besuchen und die Lebensgeschichte von der Person aufzuschreiben. Und das Buch würde nur daraus bestehen, dass sozusagen man durch dieses Dorf geht und jede Person mit seiner Geschichte und allem, was dahinter steckt, erfährt. Das wäre ein sehr langes Buch wahrscheinlich, je nach Größe des Dorfes. Aber das macht mir Spaß, Dinge zu erfinden.
Okay, und die Flexibilität, die wir eben ja schon angesprochen haben, dass du überall deinen Laptop aufschlagen kannst, ist das eigentlich für dich eher ein Segen oder nervt das manchmal auch?
Für mich ist das ein Segen. Aber das liegt auch daran, dass ich, glaube ich, vom Charakter jemand bin, der nicht so gebunden ist in vielen Sachen. Ich habe nicht so viele Dinge. Also ich könnte sehr minimalistisch durchs Leben gehen. Ich habe nicht so viele Gegenstände, die Hälfte von den Dingen, die man jetzt um mich rum sehen würde, gehören meinem Mann, so der da anders gestrickt ist. Da ergänzen wir uns ganz gut. Überall da, wo ich Platz frei räume, räumt er Dinge hin, so wie sich das gehört. Aber deswegen ist diese Idee mit dem Laptop und 2-3 Sachen unterwegs zu sein, mir reicht das meistens so. Also ich bin auch immer ganz froh, wenn wir zum Beispiel im Sommer längere Zeit auf dem Campingplatz mit dem Zelt sind, weil man sich halt so reduziert. Ich mag das total gerne. Weniger Sachen, weniger Dinge zu tun mit den Dingen, die man so um sich rum aufhäuft.
Ja, genau. Und alles, was man nicht hat, muss man auch nicht pflegen, ne?
Genau. So, es ist halt auch weniger Verantwortung dann. Ich weiß gar nicht, ob das immer gut ist, ne? Also ich glaube schon, dass es gut ist, dass es da unterschiedliche Menschen gibt. Leute, die halt Besitz haben und Eigentum und Verantwortung, was damit geht und halt dieses Pflegende und Sorgende für Dinge um sich rum haben. Und ich habe manchmal sozusagen eher das Bedürfnis, mir wie früher so ein Bündel über die Schulter zu schmeißen und loszugehen. Das kommt mir dann manchmal näher.
Wenn du für uns jetzt noch einen Tipp hättest, halt gegen Lampenfieber?
Ich glaube, Lampenfieber ist was man irgendwie umarmen muss und was man wertschätzen muss ein bisschen, weil es ja eigentlich nur heißt, dass das, was gerade passiert, mir wichtig ist. Also ich habe früher an der Uni gearbeitet und da habe ich vor sehr, sehr vielen Leuten auch Vorträge gehalten, Seminare gemacht. Da war ich nie nervös. Da war ich wirklich nie nervös. Da habe mich hingestellt, habe irgendwie im Hörsaal vor 120 Leuten einen Vortrag gehalten und bin danach, als wäre nichts gewesen, rausgegangen. Ich habe ja die Uni geschmissen irgendwann. Ich habe ja aufgehört damit, weil es mir nicht so wichtig war. Und das war ein Zeichen dafür. Ich war nicht nervös. Und wenn ich nicht nervös bin wegen irgendwas, dann ist es mir nicht wichtig. Und dass ich jetzt bei den Lesungen so nervös bin, bevor ich auftrete und so gerne möchte, dass die Leute halt irgendwie mitfiebern und dass das funktioniert und dass sie an der richtigen Stelle lachen. Also und deswegen halt Lampenfieber habe, ist eigentlich nur der Beweis dafür, dass ich das Richtige mache, weil es mich halt nervös macht, weil es mir wertvoll ist. So. Daher, das ist immer mein Weg, um das Lampenfieber so ein bisschen lieb zu haben und zu sagen, ist okay, darf's da sein. So, hast einen Grund.
Ja, das klingt auch plausibel, genau. Als allerletzte Frage hätte ich jetzt noch, ob du uns irgendetwas verraten kannst über eines deiner nächsten Projekte. Ich weiß, da gibt es garantiert was.
Ja, es ist gerade rausgekommen am 12. Februar. Je schwerer die Schuld. Das ist der 10. Band der Max Blake-Reihe, der Cornwell-Reihe, der Jubiläumsband. Das freut mich unglaublich. 10 Bände ist irgendwie schon so ein Meilenstein. Damit hätte ich am Anfang auch nicht gerechnet. Und ich freue mich sehr, dass ich da eine Jubiläumslesung machen kann, und zwar im Arboretum in Ellerhoop. Ellerhoop ist ein kleiner Ort vor den Toren Hamburgs. Und das Arboretum ist halt ein botanischer Garten mit großen Bäumen und Themengärten und einem alten Bauernhof, wo es eine Diele gibt, wo halt diese Lesungen stattfinden. Und da bin ich eingeladen, die Jubiläumslesung zu machen. Das ist so ein Highlight dieses Jahr. Dann gibt es Neuigkeiten von Mary Ann Fox, von dem englischen Pseudonym, unter dem ich schreibe. Es wird nämlich eine neue Serie geben, wo eine neue Figur, Holly Green, auch wieder in Cornwall ermittelt, aber in St. Ives. Da bin ich gerade dabei zu gucken, wie das halt aussieht und wie das laufen könnte. Und da wird es dann nicht um Gärten, sondern eher um Trödel und Antiquitäten gehen. Da freue ich mich drauf.
Das ist auch interessant, genau. St. Ives ist sowieso halt cozy schlechthin.
Genau, so. Und da ein bisschen sozusagen, es geht nicht um Kunst, wie jetzt bei Stamm und Winkler, aber so ein bisschen um diese Zwischenwelt dazwischen. Also von Trödel über Antiquitäten bis alles, was man halt in so einem Laden finden kann. Und das ist dann der Hintergrund davon. Und eine neue Figur, Holly Green, die da halt dann über ihre erste Leiche stolpern wird. Da freue ich mich sehr drauf. Genau, da steht das Datum aber noch nicht fest, weil da noch 1-2 Projekte dazwischen sind, über die ich leider noch nicht sprechen darf, weil sie noch nicht angekündigt sind. Sobald das soweit ist, werde ich es auf allen Kanälen ankündigen.
Okay, dann freue ich mich schon. Okay, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, die kleine Lesung und das ausführliche Interview.
Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es freut mich immer, dass ich sozusagen dem roten Hengst, also Stamm und Winkler, noch so einen kleinen Schubs geben kann. Und ich freue mich, wenn das einfach sichtbarer wird. So, ich hoffe ja, dass es noch irgendwann einen Platz findet.
Ja, meiner Meinung nach stand der Rote Hengst von Marie-Christine Fuchs verdient auf der Shortlist der Stipendiaten für die mörderischen Schwestern im Jahr 2024. Also ich freue mich jetzt schon darauf, dass das Buch vielleicht irgendwann im Handel erhältlich ist. Und ganz sicher besprechen wir das dann bestimmt hier auch im Podcast.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer, bei dir eingeladen zu sein.
Sie hörten jetzt den dritten Beitrag zur Serie Mordsmotive, ausgezeichnete Krimis, in der die Shortlist der Bewerbungen für das Stipendiat der mörderischen Schwestern vorgestellt wird. Mein Name ist Heike Stepprath. Mehr Beiträge finden Sie auf unserer Webseite https://literaturradiohörbahn.com.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.